Börsenradio Network AG.
Wir brauchen niedrigere Sozialversicherungsbeiträge, weil sonst werden wir hier die Kurve nicht bekommen. Und dann geht der Fall in den freien Fall über.
Kompetent, aktuell, verständlich.
Mein Name ist Carsten Klude, ich bin Chefvolkswirt bei MM Warburg & Co. und zuständig hier auch für die Vermögensverwaltung in Hamburg.
Willkommen beim Börsenradio, hier ist Andi Groß. Herr Klude, das Jahr 2025, vielleicht ein kleiner Rückblick jetzt hier Mitte Dezember 2025. Was war denn für Sie als Fachmann, als Volkswirt und auch zuständig für die Vermögensverwaltung, also der Finanzfachmann, was war denn für Sie die größte Überraschung des vergangenen Jahres?
Die größte Überraschung für mich, wie wahrscheinlich für viele Anleger, war die Resilienz der Aktienmärkte in diesem Jahr. Vor allem angesichts dessen, was wir ja Anfang April erlebt haben, mit dem Liberation Day, den Trump da ja ausgerufen hatte und wo die Kurse danach ja mächtig in den Keller gingen und alle schon irgendwie so gefühlt in Schockstarre verfielen, weil man dachte, oh Gottes Willen, was wird das für ein Jahr werden mit hohen Zöllen und dann vielleicht Inflation und die Wirtschaft schmiert ab und letztendlich als Volkswirt muss man sagen, die Weltwirtschaft ist sehr, sehr robust geblieben. Also man merkt den Einfluss der Zölle fast gar nicht, würde ich mal behaupten. Und dementsprechend ist es dann vielleicht auch gar nicht so verwunderlich, dass die Aktienmärkte ihre zwischenzeitlichen Verluste dann auch wieder aufgeholt haben. Dass es dann noch so ein gutes Aktienjahr wird, ich glaube, das ist dann vielleicht tatsächlich das Erstaunlichste an diesem Jahr.
Was nehmen wir denn daraus mit? Ich meine, Sie sind ja nicht der Einzige, der gesagt hat, oh, Inflation wird steigen, das wird sich hier wie Mehltau alles legen auf die Weltwirtschaft. Die Unternehmen wissen nicht, wo sie treten sollen, wie sie investieren sollen, gerade mit dieser Zollpolitik. Aber sie zeigen sich ja resilient, sie sind ja robust und damit dann auch die Wirtschaft. Nehmen wir das jetzt mit in Richtung 2026? Kommt dann da was auf uns zu? Oder müssen wir die Volkswirtschaftsbücher umschreiben, die Lehrbücher, jetzt für die Studenten, die jetzt anfangen?
Ja, also so ein bisschen besteht ja dieser Eindruck, weil tatsächlich ja sehr viele sehr skeptisch gewesen sind. Wir waren gar nicht so skeptisch, aber haben natürlich schon auch geglaubt, dass es vielleicht zu gewissen Bremsspuren kommen könnte. Ich glaube, so für mich mal wieder die wichtigste Schlussfolgerung aus dem Jahr 2025 als Anleger und Anlegerin ist die, dass es wahnsinnig schwierig ist oder dass man es gar nicht versuchen sollte, irgendwie Märkte zu timen, weil ich sag mal, wer damals im April ausgestiegen ist aus den Märkten, weil er gedacht hat oder weil sie gedacht hat, jetzt gehen ja langsam die Lichter aus und rette sich, wer kann, und ich rette mein Vermögen nochmal, indem ich jetzt irgendwie raus aus dem Aktienmarkt gehe und rein in die Kasse, der hat wahrscheinlich das Problem, dass er vielleicht bis heute nicht wieder investiert ist oder dann möglicherweise doch zu deutlich höheren Kursen erst wieder eingestiegen ist. Das heißt also, ich sag mal, dieses kurzfristige Agieren, sehr, sehr stark von Schlagzeilen, sich abhängig machen in den Anlageentscheidungen. Ich glaube, das war in den letzten Jahren schon immer falsch und das hat sich dieses Jahr auch wieder als falsch erwiesen. Aber das ist gar nicht so einfach, ich sag mal, seine Emotionen im Zaum zu halten. Und ich habe da immer so diesen Vergleich aus dem Pferdesport, ne? Also Scheuklappen aufsetzen und sich nicht von links und rechts des Weges von allen Nachrichten irgendwie beeinflussen lassen, sondern zum Teil eben auch Augen zu und durch. Und das hat dieses Jahr geholfen und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch für 2026 keine schlechte Strategie sein wird, denn eins ist ja klar, ich meine, die Nachrichtenlage bleibt sehr, sehr diffus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Donald Trump geht in ein weiteres Amtsjahr, der wird uns weiter mit vielen Dingen beglücken oder auch nicht beglücken, über die wir dann diskutieren können und wo wir sagen können, oh, ist das jetzt gut oder ist das jetzt schlecht? Aber die wichtigste Nachricht ist letztendlich die, lass uns mal auf die Unternehmen gucken und auf die Wirtschaft. Und wenn die einigermaßen läuft, und das ist halt unsere Annahme für das nächste Jahr, dann werden sich wahrscheinlich auch die Unternehmensgewinne ganz gut entwickeln. Und dann sollte sich das eben auch auf die Aktienmärkte positiv auswirken.
Boah, das heißt, wir kommen aus einem schwierigen Jahr, was dann doch mit 20%, wenn ich den DAX anschaue, beendet wird. Und wenn jetzt dann noch zweimal 500 Milliarden Sondervermögen, einmal für Infrastruktur und einmal für Rüstung, tatsächlich in den Markt kommen, dann gibt es ja noch ein weiteres gutes Aktienjahr.
Ja, prinzipiell kann man so denken. Auf der anderen Seite, das ist jetzt ja mehr oder weniger, denke ich, von den Märkten ja auch schon zumindest zu einem guten Teil verarbeitet. Diese Annahme, dass natürlich da die Bundesregierung viel Geld ausgeben wird, Schulden machen will und dann auch dementsprechend die expansive Fiskalpolitik hoffentlich auch unser Wirtschaftswachstum im nächsten Jahr etwas beflügeln wird. Die spannendere Frage wird tatsächlich sein, kriegen die das hin? Also kriegt die Politik das tatsächlich auch hin, dieses Geld auch schnell auszugeben? Weil Das haben wir gesehen, das ist fast die größte Hürde, also gar nicht die Gelder irgendwie bereitzustellen, sondern sie dann auch schnell auszugeben. Man sieht das beim Sondervermögen Bundeswehr aus 2022, das ist erst zu einem guten Drittel eigentlich abgerufen worden. Das heißt also, da werden wir mal gucken, ob das dann 2026 tatsächlich schneller passieren wird. Da spielt ja auch nach wie vor die Bürokratie eine große Rolle, weil die verhindert dann zum Teil eben natürlich schnelle Entscheidungen. Also das wird ganz wichtig sein und da gucken wir mal ganz genau hin. Aber eins ist eben auch klar, dieses Thema Verteidigung, das hatten wir ja dieses Jahr auch schon häufiger besprochen. Ich sag mal, wer gerade mal sich diese neue National Security Strategy angeguckt hat aus den USA, die Trump da letzte Woche veröffentlicht hat, ich meine, das ist letztendlich eine nahtlose Fortsetzung dessen, was J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar erzählt hat. Und da muss eigentlich dem Letzten klar werden, ja, wir müssen hier mehr für uns selbst sorgen. Wir müssen mehr in Europa für unsere eigene Verteidigungsfähigkeit tun. Wir können uns nicht mehr auf die Amerikaner verlassen. Und insofern, ja, muss dieses Geld eben halt auch tatsächlich dann schnell ausgegeben werden.
Ja, das Verrückte ist ja, dass die Amerikaner ihre Waffendepots, ihre veralteten Waffendepots zu horrenden Preisen dann Richtung Europa verkaufen wollen und das auch werden. Also ich vereinfache jetzt mal ganz brutal.
Ja. Also das ist aber, ich sag mal, für Trump und für seine Regierung ist das halt kaufmännische Dinge, die da im Vordergrund stehen. Ne? Da geht es nicht mehr irgendwie darum, wir als Westen müssen geschlossen zusammenhalten gegen Russland oder gegen irgendeine Bedrohung im Osten, sei es jetzt Russland, China oder wer auch immer. Sondern da geht es darum, also ja, ihr könnt Waffen bei uns oder von uns haben, aber bitte bezahlt die mal. Ja. Dafür wollen wir was von euch haben. Ne? Und ich sag mal, so wie früher mit der Gießkanne, ihr bekommt alles, was ihr braucht und eure eigenen Einnahmen, die könnt ihr dann, was weiß ich, für Soziales oder für andere Dinge ausgeben. Die Zeiten, die sind definitiv.
Trump hatte ja schon in der ersten Amtszeit gesagt, er wird eine Mauer bauen in Richtung Mexiko und Mexiko wird dafür bezahlen. Mexico is gonna pay for it. Und irgendwie ist er seinem Gedanken treu geblieben. Also die Europäer werden jetzt ihre eigene Verteidigungsmauer gegen Russland bauen müssen und they're gonna pay for it. Aber ich muss gerade so schmunzeln, wie Sie sagten, Geld ausgeben ist schwer. Ich habe also sehr intensiven Kontakt zu einer Expertin fürs Geld ausgeben, aber ich will das jetzt nicht weiter vertiefen.
Kenn ich auch. Wenn ich Ihre, aber ich bin auch eine.
Wo ist das Geld jetzt eigentlich? Also wenn Sie jetzt sagen, das alte Sondervermögen ist noch gar nicht ganz ausgegeben, wo ist das aktuelle Geld dann?
Naja, also das werden ja neue Schulden sein, aber zugegebenermaßen...
Nein, es wird ja Sondervermögen sein, also bitte nicht Schulden.
Okay, richtig, da habe ich einen Denkfehler gemacht, aber Sondervermögen halt mit einem negativen Vorzeichen versehen, also in meiner Denkweise sind es dann irgendwie doch noch Schulden. Das Gute oder das Schlechte ist daran, unsere Schulden nehmen halt im Moment gar nicht richtig zu. Das heißt also, wir hatten ja mal gesagt, oh, jetzt wird Deutschland hier vom Sparweltmeister zum Schuldenweltmeister. So schnell geht das eben nicht. Wir werden auch dieses Jahr noch locker unsere Maastricht-Kriterien, 3% Haushaltsdefizit unterschreiten. Da sieht man eben, unsere Verschuldung geht nicht so schnell nach oben, wie man das vielleicht im Frühjahr noch gedacht hat, als Friedrich Merz, ich sag mal, dann die Schuldenbremse gelockert hat oder die Regierung dann die Schuldenbremse gelockert hat. Also so schnell geht es eben nicht. Und insofern, ja, also die Verschuldung könnte stark oder stärker ansteigen. 2025 war davon jetzt noch nicht zu sehen.
Maastricht-Kriterien. Hat man auch schon lange nicht mehr gehört. Gibt es da noch was dafür, wenn man die einhält? Also, keine Ahnung, Fleißbildchen oder Fleißpunkt?
Ja, Schulterklopfen vielleicht aus Brüssel. Aber wenn man es nicht schafft, ist es halt auch nicht so schlimm. Und es gibt ja auch beim Thema Verteidigung auch aus Brüssel die Ausnahmemöglichkeiten für die Länder, ne? Dass man immer Verteidigungsausgaben eben rausrechnen kann aus dem Haushaltsdefizit und das gemeinsames Geld auch zur Verfügung gestellt wird in Brüssel. Zukünftig vielleicht auch mit gemeinsamen Schulden, die dann gemacht werden können, also ähnlich wie während der Corona-Zeit. Aber wie gesagt, auch das geht im Moment halt, ich sag mal, nicht im D-Zug-Tempo, sondern im Schritttempo bestenfalls.
Ne? Wenig erquickend. Made for Germany, das war ja auch so ein Thema in diesem Jahr gewesen. Also irgendwie 100 Firmen, 105 Firmen haben sich da zusammengeschlossen, sind zusammengetrommelt worden und jetzt bringen wir Deutschland nach vorne. Also make Deutschland great again, könnte man sagen. Was ist denn daraus geworden? Also ich habe einmal was davon gehört und jetzt muss ich schon wieder googeln, wie das heißt. Ist das eine Luftnummer oder ist das tatsächlich ein Energieriegel?
Ja, also im Moment ist es eher Luftschokolade vielleicht. Ne? Also ein Energieriegel kann ich im besten Sinne jetzt noch nicht erkennen. Und das sieht man ja letztendlich auch, wenn man sich all die gesamtwirtschaftlichen Kennzahlen anschaut für die deutsche Wirtschaft. Das haben wir auch 2025. Ist eigentlich nochmal wieder ein Stagnationsjahr. Ja gut, also wir werden vielleicht mit Ach und Krach kleines Plus vor der Null sehen, aber das ist wirklich nicht viel. Und die Investitionen kommen nicht richtig in Schwung, der Außenhandel bremst. Also insofern, ich sage mal, da sind viele Lippenbekenntnisse gemacht worden, aber nichts, was tatsächlich bisher wirkliche Erfolge zeigt. Ne? Und das ist halt auch die große Frage, wenn wir auf das nächste oder auf die nächsten Jahre schauen. Ne? Also da Schulden machen, das kann die Wirtschaft kurzfristig beflügeln. Langfristig brauchen wir ja, ich sage mal, einen Produktivitätsschub, dass wir wieder auch nachhaltig mehr wirtschaftliches Wachstum generieren können. Das mag mit mehr Schulden funktionieren, wenn diese Schulden nicht nur rein konsumtiv verwendet werden, sondern wenn damit eben auch Investitionen ermöglicht werden, die dann zu mehr und dauerhaftem wirtschaftlichen Wachstum führen. Das soll es ja geben. Also auch in der Theorie gibt es sowas. Ich denke jetzt so an Dual-Use-Technologien, die auch mit der Verschuldung auch angeschoben werden können, die sowohl dann militärisch als auch eben auch in der Privatwirtschaft genutzt werden können. Das bietet das Potenzial für mehr wirtschaftliches Wachstum. Aber ob das wirklich kommen wird, da muss man schon feste die Daumen drücken. Und im Moment ist, wie gesagt, davon noch nicht so wirklich viel zu sehen.
Der Bundesverband der deutschen Industrie und deren Präsident Peter Leibinger, das war eine Schlagzeile jetzt die Tage, gestern, vorgestern, er sieht den Standort Deutschland im freien Fall. Jetzt muss man natürlich auch immer aufpassen, das ist ja nicht nur Wirtschaft, das ist ja nicht nur Industrie, das ist ja auch ein Stück weit und ein großes Stück weit Politik. Er hat ja eine ganz eigene Motivation, sowas dann zu sagen. Aber warum sagt er sowas wirklich und was ist dran an diesem freien Fall?
Das ist auf jeden Fall eine Aussage, die natürlich ganz klar an die Politik adressiert ist und dort nochmal wachrütteln soll. Ich sag mal, dass wir zumindest im Fall sind, das ist klar. Also da brauchen wir nur mal drauf zu schauen, wie sich unsere Industrieproduktion entwickelt hat, wie unsere gesamtwirtschaftliche Leistung, also Bruttoinlandsprodukt, sich in den letzten 8, 10, 15, 20 Jahren im Vergleich zu den USA, aber auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern entwickelt hat. Also wir waren ja mal so ein Vorzeigeland, was ja auch während der Schuldenkrise dann anderen Ländern viele Vorschriften gemacht hat und gesagt hat, so und so müsst ihr es machen, damit ihr halt nachhaltig wachsen könnt. Aber die Zeiten sind vorbei. Also wir haben jetzt seit vielen, vielen Jahren auch im europäischen Vergleich oder im Vergleich zu anderen Ländern der Eurozone ein echt unterdurchschnittliches wirtschaftliches Wachstum. Beziehungsweise wir hatten ja auch gar kein Wachstum. Und die Amerikaner haben uns dann in den vergangenen Jahren ohnehin immer weiter abgehängt. Also insofern, das ist klar, dass gerade auch die Unternehmen hier natürlich den Finger in die Wunde legen, weil letztendlich geht es natürlich auch darum, den Standort Deutschland wettbewerbsfähiger zu machen. Ich weiß, darüber diskutieren wir jetzt ja auch schon Monate oder wenn nicht Jahre, ohne dass da wirklich was passiert ist. Wir brauchen, ich sag mal, ein wettbewerbsfähigeres Steuersystem. Wir brauchen niedrigere Sozialversicherungsbeiträge, weil sonst werden wir hier die Kurve nicht bekommen. Und dann geht der Fall in den freien Fall über. Und vielleicht sind wir schon so gerade an der Grenze. Noch können wir vielleicht das Steuer rumreißen, aber wenn wir noch länger warten, wird es irgendwann eben nicht mehr. Ne? Und da können wir eben auch nicht drauf vertrauen und sagen, naja gut, also die Industrie, die schreiben wir jetzt mal ab. Also Autos, Chemie, Maschinenbau, wissen wir, da sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir machen jetzt, weiß ich nicht, alles in Dienstleistungen. Wir haben die besten Friseure und die tollsten Bäcker und keine Ahnung was. Damit werden wir die Wirtschaft eben nicht retten.
Fett und die Zinsen, schauen wir Richtung USA. Was ist diese Entscheidung eigentlich wert? Nach 2 Monaten ohne Zahlen im Blindflug?
Ja, also das hört sich immer so dramatisch an. Also ganz im Blindflug, finde ich, waren wir jetzt ja nicht. Wir haben viele, ich sag mal, staatliche Statistiken nicht kommen, aber es gibt natürlich, wir sind ja in den USA, da gibt es ja trotzdem Zahlen in Hülle und Fülle, die einem da bereitgestellt werden. Also insofern würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, wir wissen gar nicht, wo wir stehen. Ich behaupte mal, dass die Wirtschaft auch im dritten Quartal, für die ja noch keine Zahlen vorliegen, jetzt was das Bruttoinlandsprodukt angeht, dass wir da auch ein solides Wirtschaftswachstum gesehen haben und dass sich das auch im vierten Quartal eigentlich fortsetzt. Da wird der Shutdown wahrscheinlich ein bisschen Bremsspuren zeigen. Das wird normalerweise dann aber relativ schnell im Folgequartal auch wieder aufgeholt werden. Also US-Wirtschaftswachstum würde ich mal sagen, auf Jahressicht 2, 2,5 vielleicht, wenn man ein bisschen optimistisch ist, vielleicht sogar noch mehr. Also da müsste die Fed vielleicht gar nicht unbedingt senken. Auf der anderen Seite, die Inflationsrate ist eben nicht so hoch, wie man es befürchtet hat. Das heißt also, wenn ich mir mal angucke, der Leitzins liegt immer noch bei 4, die Inflationsrate bei jetzt grob gesprochen 3%. Das ist also immer noch durchaus eine etwas restriktive Geldpolitik. Und wir haben halt vom Arbeitsmarkt sehr widersprüchliche Daten. Ich glaube schon, dass das Thema künstliche Intelligenz eben schon dazu beiträgt, dass da auch durchaus Jobs eben verloren gehen in den USA. Und vor dem Hintergrund macht eine Zinssenkung der Fed jetzt dann in dieser Woche auch Sinn. und wahrscheinlich auch weitere Zinssenkungen im nächsten Jahr. Und das muss man eben sagen, das ist eine Kombination, die natürlich auch für die Aktienmärkte durchaus interessant ist, weil normalerweise eigentlich mit einer expansiveren Geldpolitik eher Rückenwind für Aktienmärkte verbunden ist und kein Gegenwind.
Und wenn jetzt die Gerichte oder der oberste Gerichtshof in den USA Trumps Zollpolitik zurücknehmen sollte, also eigentlich ist ja die Sache klar, also für Zollpolitik ist ja der Kongress zuständig, nicht der Präsident. Gleiches gilt übrigens auch für Personalentlassungen, auch da übertritt ja Trump regelmäßig seine verfassungsrechtlichen Grenzen. Wenn jetzt also diese ganze Zollthematik wieder zurückgenommen wird, dann könnte man ja sagen, oh, dann ist ja hier alles offen und dann können wir ja so weitermachen, wie wir bis April gefahren sind. Oder bricht dann erst das Chaos so richtig los?
Na, ich würde mal vermuten, dass Trump so kreativ ist, der würde sich davon erstmal gar nicht groß beirren lassen. Der wird dann ordentlich schimpfen auf den obersten Gerichtshof, wird dann aber, ich sag mal, mit anderen Mitteln und Wegen versuchen, seine Zölle zu rechtfertigen. Und keine Ahnung, das wird dann vielleicht das nächste Gericht dann auf den Plan rufen. Und so können wir dann vielleicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dann so ein bisschen Ping-Pong spielen. Deswegen, ich gehe nicht davon aus, dass die Zölle wirklich abgeschafft werden. Auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, Trump rudert zum Teil ja sowieso schon so ein bisschen zurück. Also es gibt jetzt viele Deals. Das heißt, das, was im April mal auf dieser Schiefertafel stand, davon hat er sich ja schon in vielen Fällen sehr, sehr weit verabschiedet. Er hat während seines Wahlkampfes gesagt, er möchte Zölle zwischen 10% und 20% einführen. Und ich glaube, wir liegen im Schnitt jetzt ungefähr bei 15%. Also sag mal, insofern hat er eigentlich genau das gemacht, was er angekündigt hat. Und dabei wird er auch im größtenteils bleiben. Was man aber sieht, ist, dass er beispielsweise ja auch beim Thema Nahrungsmittel und Inflation, wo viele Amerikaner eben nach wie vor ein schlechtes Gefühl haben, oder das heißt ein schlechtes Gefühl, auch tatsächlich, was ihre Ausgabemöglichkeiten angeht, an ihre Grenzen kommt, dass er da ja auch zum Teil schon zurückgerudert ist, Zölle zurückgenommen hat für Kaffee, für Bananen, für solche Dinge. Also insofern, ja, ich würde mal sagen, Trump ist da letztendlich nicht total starrsinnig, sondern im Zweifelsfall auch immer für einen Deal zu haben und rudert dann eben auch wieder zurück. Und das wissen oder darauf setzen die Märkte natürlich auch.
Aber irgendwie Kopfrechnen scheint nicht seine Stärke zu sein. Oder können Sie mir als Chefvolkswirt von MM Warburg erklären, wie man die Preise für Medikamente 1000% senken kann?
Da muss ich mal ChatGPT fragen, vielleicht kriege ich da eine gute Antwort. Aber über einen Taschenrechner würde ich es bestimmt nicht rauskriegen. 1000% ist immer super, klingt ja auch viel besser als 100%. Also insofern, Trump ergeht sich halt immer in Superlativen und ob das dann tatsächlich alles so stimmt oder nicht, das interessiert ihn ja auch gar nicht. Wahrscheinlich können auch viele Amerikaner das gar nicht nachrechnen.
Das geht ja mit diesem Jahr 25 nicht nur das erste Amtsjahr von Trump zu Ende, auch das Kalenderjahr eben 2025. Worauf schauen Sie denn 2026?
Also tatsächlich, ich sag mal, für uns der wichtigste Anker auch für alle Prognosen und Einschätzungen für die Kapitalmärkte ist natürlich immer wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Da würde ich mal sagen, sind wir auf gutem Weg, ein ähnliches Wachstum zu erzielen, wie wir das jetzt in den letzten 2-3 Jahren auch erzielt haben. Das heißt also, das ist nicht überbordend stark. Ich spreche jetzt erstmal von der Weltwirtschaft, so mit um die 3%. Die USA werden da, was die Industrieländer angeht, eine Vorreiterrolle weiterhin einnehmen. Das heißt, sie werden stärker wachsen. Wir sehen aber in Europa, auch in Japan, Fiskalprogramme. Also auch da wird wahrscheinlich das wirtschaftliche Wachstum vielleicht ein bisschen stärker ausfallen, als es in diesem Jahr der Fall gewesen ist. Wir sehen, dass in den Emerging Markets die Situation gar nicht so schlecht ist. Die Zinssenkungen, die die Notenbanken da vorgenommen haben, die unterstützen. Der schwächere Dollar hilft da auch zum Teil. Also insofern ist es eigentlich so aus globaler Perspektive, was jetzt die Wirtschaft angeht, es wird kein spektakulär gutes Jahr werden, aber wir sprechen eben auch nicht von einer Rezession. Und wie gesagt, dann komme ich wieder zum großen Thema, wo kommen die unterstützenden Dinge her? Und da ist, glaube ich, die Geldpolitik weiterhin auch zu nennen als ganz, ganz wichtiger Impulsgeber, insbesondere eben auch in den USA. Und wenn dort die Zinsen gesenkt werden, sei es jetzt 2, 3, 4 Mal, also der Markt hat da ja in den vergangenen 1, 2 Jahren ja auch immer, ich sag mal, Vor- und Rückwärtsgang eingelegt. Aber ich glaube, die Perspektive für niedrigere US-Zinsen, die ist definitiv vorhanden. In Europa sind wir wahrscheinlich durch. Vielleicht kriegen wir nochmal einen kleinen Zinsschritt, aber aus heutiger Sicht wahrscheinlich eher mal nicht, sondern das wird eine Seitwärtsbewegung sein. Aber die Geldpolitik wird nicht restriktiver und das ist für die Aktienmärkte halt durchaus positiv. Trotz der hohen Bewertung, die wir sicherlich in vielen Segmenten haben. Also die ist der Liquidität geschuldet und kritisch wird es dann, glaube ich, werden, wenn wir halt, ich sag mal, eine andere Geldpolitik bekommen, wenn die Notenbanken mal wieder restriktiver werden. Aber das sehe ich eben nicht für 2026 auf uns zukommen.
Carsten Klode, der Chefvolkswirt von MM Warburg. Rückblick 2025, Ausblick 2026. Vielen Dank.
Sehr gerne, Herr Groß. Bis bald.
Börsenradio Network AG.